Wir haben die letzten Wochen über Heiligung gesprochen, über diesen Prozess, wo Gott uns Jesus ähnlicher machen will. Und wir wissen, wie wir sein sollen. Wir kennen das Ideal, wir brauchen nur die Bibel lesen. Sehen wir Jesus, wird uns präsentiert als der vollkommene Mensch. Wir brauchen uns nur fragen, was würde Jesus tun? Das ist nicht unser Problem, zu wissen, wie wir leben sollen. Das größere Problem, was wir haben, ist, wie können wir so werden wie Jesus? Und wir haben gesehen, dass wir das nicht aus Gesetzlichkeit werden können, nicht aus eigener Kraft, nicht aus menschlicher Anstrengung. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass Gott der ist, der uns heilig macht, nicht wir selbst. Heiligung ist wie Erlösung sein Werk und nicht unser Werk. Im 1. Thessalonicher, im Kapitel 5, Verse 23 bis 24, da heißt es, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Das ist Gottes Werk, nicht unser Werk, das ist ganz wichtig. Jesus hat uns durch seinen Tod und durch seine Auferstehung Beziehung, Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott ermöglicht. Und wenn wir das im Glauben für uns persönlich annehmen und für uns persönlich wirksam machen, was er für uns getan hat, dann sind unsere Sünden vergeben, das, was uns von Gott trennt. Und wir sind angenommen von ihm. Und wir erleben eine geistliche Geburt. Und der dreieinige Gott nimmt in der Person des Heiligen Geistes in unserem Herzen Wohnung. Und da ist diese Beziehung da mit ihm. Ist diese Gemeinschaft mit ihm wiederhergestellt. Aber wenn wir eine Beziehung haben, die will auch gepflegt werden. Dann stell dir vor, du hast diesen wunderbaren Typen kennengelernt. Der ist so super freundlich und der ist Millionär, auch ganz praktisch, und ist Politiker, hat alle möglichen Beziehungen und er mag dich. Und er sagt, ich will immer für dich da sein. Du kannst mich jederzeit anrufen, kannst jederzeit vorbeikommen, egal wann. Bin immer für dich da, wenn du ein Problem hast. Ich will dir helfen. Aber wenn du dich nicht bei ihm meldest, wenn du dir vielleicht denkst, ich brauche ihn nicht, ich schaff's auch allein, stolz bist, dann lebst du dieses Potenzial nicht aus, was in dieser Beziehung drin ist. Du nutzt eigentlich diese Beziehung nicht, die du ja eigentlich theoretisch hast, zumindest. Genauso ist es in unserer Beziehung mit Gott. Wir haben eine Beziehung mit dem allmächtigen, allwissenden, allweisen Gott. Ein Gott, von dem die Bibel sagt, dass er Liebe ist, dass er uns unendlich liebt. Und in Jesus sind wir seine Freunde, sind wir seine Kinder geworden. Und er sagt uns zum Beispiel im Psalm 50, im Vers 15, er sagt uns, ruf mich an am Tag der Not. Das beweist, dass sie damals schon Telefone hatten. Ne? Ruf mich an am Tag der Not. Ich will dich retten. Und er sagt uns in den Sprüchen, Kapitel 3, wir kennen das alle, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Matthäus 7 sagt uns Jesus, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Apostelgeschichte 1,8, da sagt uns der Herr, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. 1. Petrus 5, Vers 10, sagt uns Petrus, der Gott aller Gnade aber, der euch auch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen Gründen. Er selbst wird es tun. Epheser 3,20 spricht davon, dass er, der ist, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken können, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Also wie viel Potenzial steckt in dieser Beziehung? Nun endliches. ist eine Beziehung mit dem unendlichen, ewigen, allmächtigen Gott. Und er ist uns wohlwollend zugeneigt und er will uns helfen. Er will uns verändern. Er will uns Jesus ähnlich machen. Nutzen wir dieses Potenzial. Oder sind wir stolz und sagen, ich brauche die Beziehung nicht. Ich schaffe es selbst. Ich kann aus mir selbst, aus meiner eigenen Kraft leben und Gott aus meiner eigenen Kraft dienen. Wenn das unsere Einstellung ist, dann werden wir Schiffbruch erleben. Wie Paulus uns sagt im Epheser 2, 8 und 9, wo er sagt, aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben, und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. So sagt uns Jesus auch in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Weil er weiß es. Sich bewusst. Wenn wir ohne ihn was tun könnten, dann würden wir uns selbst rühmen. Und Gott will die alleinige Ehre in unserem Leben haben und durch unser Leben haben. Deswegen wird Gott sich in den Schwachen verherrlichen. In den Menschen, die ihm vertrauen, und das sind die, die seine Macht erfahren werden. Nicht in denen, die glauben, dass sie stark sind in sich selbst. Nicht in denen, die autonom von ihm leben wollen. Nein, in den Schwachen. In denen wird Gott seine Kraft erweisen, die nicht auf sich selbst vertrauen. Und die ermutigt der Herr durch Paulus im Hebräerbrief, im Kapitel 4, im Vers 16, wo er sagt, lasst uns nun mit Freimütigkeit, mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wir haben die letzten Wochen darüber gesprochen, oder letzte Woche im Konkreten, dass wir als Christen, die wir im Heiligen Geist sind, die wir eine Beziehung haben mit dem lebendigen Gott, dass wir trotzdem die Wahl haben. Wir können wandeln nach dem Fleisch, nach unserer sündigen Natur, nach diesen sündigen Impulsen, die in uns drin sind, können uns von denen leiden lassen. Dann sind wir die, die dieses Potenzial dieser Gottesbeziehung, die wir haben, nicht nutzen, die Gott nicht untergeordnet sind, die nicht sensibel sind für ihn. Dann sind wir solche, die den Heiligen Geist betrüben, wie es im Epheserbrief Kapitel 4 heißt. Oder solche, die den Heiligen Geist auslöschen, wie es im Thessalonicherbrief, im 1. Thessalonicher Kapitel 5 heißt. Dann ignorieren wir die Gottesbeziehung und die Beziehung mit dem Heiligen Geist, Person des Heiligen Geistes, die in uns ist. Und wir haben gesehen, das Resultat eines solchen Lebens ist Niederlage. Und Tod und Zerstörung. Und solche fleischlich gesinnten, von der sündigen Natur dominierten Christen, das sind die unglücklichsten Menschen auf der Welt. Sie sind nicht glücklich in der Welt, fühlen sich nicht mehr wohl in der Welt, weil haben sie ein schlechtes Gewissen. Sie sind überführt vom Heiligen Geist. Aber sie fühlen sich auch unwohl und nicht sicher, haben nicht diese Zuversicht in ihrer Beziehung mit Gott. Weil sie wissen, dass sie ungehorsam leben. Und der Heilige Geist kann dann in ihrem Herzen nicht die Rolle von dem Tröster übernehmen, die er spielen will. Sondern er muss die Rolle des Überführers spielen. Und das ist kein guter Platz, da in der Mitte zu hängen. Herrn zu kennen, aber uns trotzdem von unserem Fleisch, von unserer sündigen Natur dominieren zu lassen. Zweite Wahlmöglichkeit, die wir haben, ist, dass wir nach dem Geist leben. Dass wir auf ihn ausgerichtet sind, auf geistliche Dinge. So wie es im Kolosserbrief heißt, im Kapitel 3, sind auf das, was droben ist. Nicht auf das, was auf der Erde ist. Oder Kolosser 3, 16, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Und das ist wirklich Gottes Rezept, wie wir die Sündennatur besiegen, wie wir der Sündennatur ihre Kraft, ihre Dominanz rauben können in unserem Leben, ist nicht, indem wir uns auf den Kampf gegen die Sünde konzentrieren und auf unsere Schwächen und auf diese Dinge, mit denen wir kämpfen, sondern indem wir unsere Gedanken, unser Leben mit den Dingen Gottes füllen, indem wir Beziehung mit ihm pflegen, indem wir ihm nachfolgen oder wie es hier heißt, dem Geist nachwandeln. wenn wir ihm gehorchen. Unser Leben von seinen Impulsen leiten lassen. Auf seine Kraft, auf seine Hilfe vertrauen. Und ja, das bringt uns in Konflikt mit unserem Fleisch. Da ist Kampf da. Das Fleisch will sich nicht gern selbst ausschalten. Aber wir erfahren auch Gottes Stärkung und Gottes Zurüstung und Sieg des Heiligen Geistes in diesem Kampf. Und das Resultat von einem Leben, das vom Heiligen Geist und damit von Gott dominiert ist, ist Leben und Frieden, haben wir gesehen. Und solche, die nach dem Geist wandeln, das sind die, die wirklich dieses Potenzial ihrer Gottesbeziehung ausschöpfen und wirklich all diese Segnungen empfangen, die Gott für sie hat. Vers 14, Kapitel 8. Denn so viele durch den Geist die Handlungen des Leibes... Nee, jetzt bin ich wieder in Vers 13. Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das Wort Söhne hier ist nicht das Wort für Kleinkinder. Gott wird uns später als seine Kinder ansprechen. Aber Söhne hier meint, das sind reife Söhne. Sind solche, die ihre Rechte und die Verantwortung als Erwachsene wahrnehmen können. Spricht hier von unserer privilegierten Position als adoptierte Söhne Gottes. Bei den Römern war Adoption was ganz Normales, was Übliches. Wenn ein Römer eine Person beerben wollte, die er für fähig erachtet hat, sein Erbe weiterzuführen oder sie er geliebt hat, wie auch immer, dann hat er den adoptiert als seinen Nachfolger. Und diese adoptierten Kinder waren den leiblichen Kindern völlig gleichgestellt. Adoptierte Sohn hatte alle Rechte und alle Pflichten in der alten Familie verloren. Schulden, die er hatte und so weiter, oder die Familie hatte. Alte Familie verloren, das alte Leben war völlig ausgelöscht und er hat alle Rechte in der neuen Familie, in die er adoptiert wurde, gewonnen. Und das ist mit uns passiert, als wir Jesus angenommen haben. Wir haben das alte Leben hinter uns gelassen. Wir schulden dem alten Leben, der alten Natur, nichts mehr. In Vers 12 haben wir das gesehen. Wir sind dem Fleisch nicht mehr Schuldner. Nee, wir sind Söhne Gottes geworden. Wir sind in Jesus Christus. Und wir werden mit ihm herrschen. Wir sind in ihm mit vollen Rechten, mit der vollen Autorität, vollen Privilegien als Söhne, und das sind auch immer die Töchter, inkludiert Gottes. Epheser 2,6 heißt es, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Diese Autorität, diese Mitsitzen mit ihm, Platz der Autorität. Aber wir haben auch Verpflichtungen als Söhne und als Töchter. 1. Johannes 2 heißt es, wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist doch schuldig, selbst so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Also wenn wir wirklich bekehrt sind, dann wohnt der Heilige Geist in uns. Dann sind wir adoptiert als Söhne und als Töchter. Dann hören wir die Stimme des Heiligen Geistes in uns. Seine Impulse, seine Wünsche. Er leitet uns. So viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und im Kontext hier, lass uns den nicht vergessen, geht es um Heiligung. Das ist, wo der Heilige Geist uns hinleitet. Zu einem Leben, was Jesus ähnlich ist. Zu einem Leben, was Gott Ehre bringt. Aber zu geleitet werden, hier im Vers 14 gehören zwei Dinge. Es braucht jemanden, der leitet, der mich leitet. Aber auf der anderen Seite, ich muss mich auch leiden lassen. Ich muss nachfolgen. Deswegen heißt es hier, wandelt dem Geist nach. Oder wandelt nach dem Geist. Der Heilige Geist treibt uns nicht. Das heißt hier nicht solche, die getrieben sind vom Geist Gottes. Der Heilige Geist treibt uns nicht. Der Heilige Geist zwingt uns nicht. Satan ist der, der uns treibt. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er möchte uns leiten. Er ist ein Leiter. Ein Führer. Und wenn er hier sagt, wandelt dem Geist nach, dann erfordert es eine bewusste Entscheidung, bewusste Aktivität, bewusste Hingabe von unserer Seite. Ja, wir haben einen Leiter, er leitet uns, aber wir müssen uns auch leiden lassen. Von unserer Position in Jesus Christus sind wir Söhne oder Töchter. Das sind wir schon. Wir sitzen schon mit ihm, positionell im Himmel auf diesem Thron. Platz der Autorität. Aber Gott will auch, dass wir so leben. Gott will, dass wir leben wie verantwortliche, reife Söhne und Töchter Gottes. Nicht wie unmündige Kleinkinder. Nicht so wie die Korinther, und dann Paulus schreiben musste, und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sprich von geistdominierten Menschen, sondern als zu Fleischlichen, welche, die noch von ihrer sündigen Natur dominiert sind, als zu Unmündigen in Christus, sagt er. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Doch immer euer Eigenleben, euer menschliches Leben, und nicht Gottes, göttliches Leben, was in euch manifestiert wird. Und in Hebräern musste der Schreiber des Hebräerbriefs, ich persönlich glaube, dass es auch der Paulus war, aber ist nicht sicher, denen schreibt er, ihr seid im Hören träge geworden. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Gott möchte, dass wir mündige, reife Söhne und Töchter sind, nicht unmündige Kleinkinder. Und ich habe die Befürchtung, dass wir manchmal noch mehr wie unmündige Kinder sind als wie reife Christen. Wie so Kinder, die Mama-Papa-Kind spielen, die Gemeinde spielen, die in die Gemeinde gehen und ihre Rollen spielen, und nach außen hin sieht es ja ganz gut und ganz christlich aus. Aber sind wir wirklich geleitet vom Heiligen Geist? Sind wir wirklich dominiert vom Heiligen Geist? Untergeordnet seinem Wort, seiner Leitung in jedem Bereich unseres Lebens? Sind wir Menschen, die trainiert sind und gewohnt sind, die fleischlichen Impulse, die unser ganzes Leben da sein werden, die unterzuordnen und dominieren zu lassen vom Heiligen Geist, der uns wohnt? Sind wir Menschen, die die Frucht des Geistes manifestieren, in ihren Beziehungen, daheim, in der Familie, mit den Kindern, mit dem Ehepartner, am Arbeitsplatz? Diese Frucht des Geistes, die Agape-Liebe, die sich ausdrückt in Freude und Friede und Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Sind wir Menschen, die begeistert sind von Jesus und von seinem Reich und dem hingegeben sind? Bin ich, bist du wirklich ein reifer Sohn, eine reife Tochter Gottes, die ihren Platz einnimmt, die Verantwortung übernimmt und die wir kontrolliert sind vom Heiligen Geist? Oder sind wir noch unmündige Kinder, noch solche, die von ihrem Fleisch dominiert sind, die noch bestimmt sind von diesem menschlichen, von diesem Eigendings, von meinen Wünschen und meinen Gefühlen oder von mir aus meinen verletzten Gefühlen, von meiner Selbstsucht? So kleine Kinder, die sich verwöhnen lassen. Gott möchte, dass wir nicht nur Christsein spielen, sondern Gott möchte, dass wir geistlich erwachsen werden und erwachsen bleiben. So viele durch den Geist geleitet werden, heißt es hier. Wir sind ja einer Zeit, die drückt eine andauernde Sache aus. Wir geleitet werden. Wir solche sind, die Tag für Tag geleitet sind und beherrscht sind von Gott. Und ja, es ist wahr, dass wir nicht aus eigener Kraft heilig leben können. Es ist ein Werk des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Er ist der, der unser Fleisch überwindet. Aber wir müssen ihm nachfolgen. Wir müssen kooperieren Wir müssen mit ihm zusammenarbeiten. Wir müssen uns ihm hingeben, ihm Raum geben. Gott ruft uns zu einer radikalen Sache auf, zu radikalem Vertrauen und zu radikalem Gehorsam. Wir müssen unseren Platz einnehmen als Verantwortliche, als mündige Söhne und Töchter Gottes. Wir müssen dieses Potenzial, das in unserer Beziehung mit Gott ist, wirklich nutzen und wirklich realisieren. Und das ist die Betonung in dieser ganzen Bibelstelle. Was Gott hier sagen will, die Betonung ist, sei dir bewusst, wer du bist. Nicht, was du schon werden wirst irgendwann, nee, was du schon bist in Gott. Wer du bist in Jesus Christus. Und dann lebe einfach danach, nach dem, was du schon bist. Komm, du bist ein Sohn. Du bist eine Tochter des allmächtigen Gottes. Du sitzt schon positionell mit Christus auf seinem himmlischen Thron, auf diesem Platz der Autorität im Himmel. Also lebe nicht wie ein Sklave. Lebe wie ein Königskind. Was wir haben, ist noch viel radikaler, als wenn, sagen wir, ein Sklave im Römischen Reich plötzlich adoptiert wird vom Kaiser, vom Herrn über die ganze Welt. Das war de facto der römische Kaiser. Es wäre pervers, es wäre verrückt, wenn dieser Sklave weiter wie ein Sklave leben würde, nachdem er ein rechtmäßiger Sohn des Kaisers geworden ist, mit allen Rechten, die ein Thronfolger hat. Wenn er weiter in seiner Hütte leben würde und sich mit Lumpen bekleiden würde und Brot und Wasser essen würde. Es wäre verrückt. Und du und ich, wir müssen nicht mehr leben als Sklaven. Wir waren mal Sklaven der Sünde, aber jetzt sind wir adoptiert in Gottes Familie. Und das alte Leben, das ist vollkommen ausgelöscht. Schulden wir überhaupt nichts mehr. Jetzt haben wir ein neues Leben. Haben alle Privilegien in der königlichen Familie. Wir haben die Autorität, Nein zu sagen zur Sünde. Und dieses göttliche Leben in dir durch den Heiligen Geist. Er gibt dir Kraft, heilig zu leben. Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Lasst euch vom Heiligen Geist leiten. Wandelt ihm nach, lebt seinen Impulsen nach. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, oder der Sklaverei eigentlich. Wörtlich, wenn ihr eine Anmerkung seht, manchmal verstehe ich nicht, warum die Leute nicht einfach das Wörtliche stehen lassen. Haben keinen Geist der Sklaverei empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft. So lebt wie mündige Kinder, wandelt dem Geist nach. Und es geht hier nicht darum, uns irgendwie einen Schuldtrip aufzuerleben, uns irgendwie unter Druck zu setzen. Sondern was Gott sagt ist, realisiert es. Sei dir bewusst, wer du bist in Jesus Christus. Du hast keinen Geist der Sklaverei empfangen, wieder zur Furcht. Das war, wo wir unter der Sklaverei, unter der Gebundenheit der Sünde gelebt haben. Unter der Verdammnis des Gesetzes. Wo wir Angst haben mussten vor Verdammnis, weil wir das Gesetz nicht gehalten haben. Wo wir Angst haben mussten, dass wir Fehler machen. Angst zu versagen. Wo unsere Beziehung zu Gott die Beziehung war zwischen einem Verbrecher mit seinem Richter. Aber nein, jetzt ist es anders. Ihr habt keinen Geist der Sklaverei empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, dem wir rufen, aber Vater. Nein, in Jesus sind wir Kinder Gottes geworden. Wir haben einen Geist der Sohnschaft empfangen. Und das ist natürlich dasselbe Wort wie das Wort Sohn im Vers 14. Mündiger Sohn, ausgestattet mit allen Rechten, mit allen Privilegien, mit aller Autorität. Ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und Kinder hier, jetzt spricht uns als Kinder an. Anderes Wort als die Söhne. Mündigen, verantwortlichen Söhne. Das hat über unsere Position gesprochen in Jesus. Jetzt spricht er einfach über unsere Beziehung. spricht uns als Kinder an. Wir schreien Abba, Vater. Abba ist das aramäische Wort für Vater. Das ist ein sehr zärtlicher, intimer Ausdruck. So viel wie Papa. Abba, Papa. Das ist unsere Beziehung zu Gott. Als geliebte Kinder mit ihrem geliebten Vater. Das ist unsere Beziehung. Wir dürfen den allmächtigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, den Herrscher über das ganze Universum, wir dürfen ihn Papa nennen. Wir dürfen mit ihm diesen vertrauten, intimen Umgang pflegen, diese Beziehung mit ihm leben. Und das sollte unserem Leben seinen Stempel aufdrücken, meint er nicht? Aber Papa, es geht nicht um Gesetzlichkeit, es geht nicht um Selbstkasteiung, es geht um eine Liebesbeziehung mit unserem himmlischen Papa. Und wie besonders das ist, wie wunderbar das ist. Die Eltern können das wahrscheinlich noch am besten nachempfinden unter uns. Ich gehe mal davon aus, dass ihr Eltern gute Christen seid. Dass ihr deswegen euren Nächsten liebt, alle Menschen liebt und dass ihr ein Herz habt für die Welt. Aber ich würde behaupten, es gibt einen oder mehrere Menschen, die ihr ganz besonders liebt. Die ganz besonders eure Aufmerksamkeit haben, denen ihr ganz besonders zugewandt seid. Die ganz besondere Privilegien haben. Die was gut haben bei euch. Die jederzeit kommen können. Die sich mehr Mist leisten können als andere Menschen. Und dann nehmt sie trotzdem an. Und das sind eure Kinder. Sie sind ein Teil von euch. Sie sind ein Teil von eurer Familie. Ich weiß es nicht aus Erfahrung als Vater. Hab keine Kinder. Aber ich kenne es von der anderen Seite als Sohn. Meine Eltern sind nicht unbedingt mit allem einverstanden, was ich tue. Aber ich weiß, trotzdem stehen sie zu mir. Und ich weiß, ich kann trotzdem immer zu ihnen kommen und sie werden mich nie verleugnen. Und sie lieben mich und ich liebe sie. Und ich bin so dankbar, dass ich das wissen darf. Ich bin so dankbar, dass meine Eltern mir das vermittelt haben. Das ist nicht selbstverständlich. Viele Kinder wissen es leider nicht. Meine Eltern sind wunderbare Menschen. Ich bin ihnen wirklich dankbar. Aber es lässt mich ja ahnen, wie angenommen und wie geliebt und wie wertgeschätzt ich bin von meinem himmlischen Vater. Oder ich schaue mir die kleine Luise an, das Baby von Iris und Jochen. Die ist so süß, die Iris war letzte Woche wieder mal im Büro, hat Buchhaltung gemacht und kleine Luisa war in einem Autokorb, Autokindersitz drin herumgelegen. Kleine, die kann nicht viel mehr tun als essen und es dann wieder ausscheiden und weinen. Und lachen kann sie auch schon. Und trotzdem, wie liebevoll sich der Jochen und die Iris um dieses Kind kümmern. Obwohl sie ihnen das Leben einiges schwieriger gemacht hat. Das sind schlaflose Nächte. Aber trotzdem, sie füttern das Kind und sie wickeln das Kind und spielen mit der Kleinen und reden mit ihr. Und freuen sich über das kleinste Lächeln. Und ich weiß gar nicht, wie viel von dem ganzen Aufwand die Kleine mitkriegt. Von dieser ganzen Action, die die Eltern haben. Liegt einfach da drin und isst und schreit und pupst. Je nachdem. Aber ich weiß, wenn die Iris mit ihr redet, dann lächelt die Kleine. Dann freut sie sich. Und das ist ganz ungezwungen. Liegt da drin und sie schnallt nicht viel, aber sie liebt die Mama und sie liebt den Papa. Und das ist so was Schönes. Da ist so eine Geborgenheit, da ist so eine Sicherheit da drin. Wenn ein Kind sich geliebt hat von den Eltern. Ein Kind, das von Eltern geliebt ist. Und das ist die Art der Beziehung, die wir zu Gott haben. Er ist unser Papa und wir sind seine Kinder. Im 1. Johannesbrief im Kapitel 3 schreibt der Apostel Johannes, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass es, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und dann sagt er weiter, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Das ist, was uns prägt. Das ist es. Unsere Liebesbeziehung zu unserem Papa. Diese Position, diese Verheißungen, die wir als Kinder Gottes haben. Heiligkeit kommt nicht aus Gesetzlichkeit. Kommt nicht aus einem verkrampften Kampf gegen Sünde. Auch nicht davon, dass wir uns zurückziehen von der Welt in irgendein Kloster und unsere Leiber kasteien, gerade so viel essen und trinken, dass wir überleben und werden immer noch schlechte Gedanken haben, uns auspeitschen und was immer für verrückte Dinge Menschen getan haben, schlicht und einfach mit ihrer sündigen Natur gekämpft haben. Die Heiligkeit kommt von einer Liebesbeziehung mit unserem himmlischen Papa. Diesem Bewusstsein, wenn ich in diesem Bewusstsein lebe, wer ich bin. Dieser intimen, engen Beziehung mit meinem Papa. Schaust dir Kleinkinder an. Die an der Hand des Papas gehen. Das ist das Bild, was Gott für uns hat. Dass wir wie so ein kleines Kind mit ihm durchs Leben gehen. Schau auf ihn. Bin verliebt in den Papa. Red mit ihm. Und wenn du so Kinder anschaust, die Welt drumherum ist ihnen eigentlich völlig egal. Ist nicht so wichtig, wo Papa mich hinführt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. In Wien gibt es dieses Lied, der Papa wird schon richten. Ja? Der Papa wird schon richten. Das ist, wie Kinder denken. Ich gehe mit dem Papa. Seiner Hand. Mach mir keine Sorgen, wohin oder was für Hindernisse wir überwinden müssen. Bin unterwegs mit dem Papa. Das ist, wie Kinder sind, wenn wir die beobachten. Die kleinen Kinder, die mit dem Papa spazieren gehen. Das Einzige, was wichtig ist, dass sie seiner Hand sind. Und sie werden geführt vom Papa. Und sie kommen an. Und denen ist das nicht mal richtig bewusst. So ist es mit uns als Christen. Jesus hat uns gelehrt, dass wir werden müssen wie die Kinder. Und die einzige Sache, die wirklich wichtig ist für so ein Kind, ist die Beziehung mit den Eltern. So ist es für uns. Wir müssen uns nicht allzu große Sorgen machen um Sünden oder um wie wir Gottes Plan in unserem Leben herausfinden können oder wie wir heiliger leben können. Hey, lass Gott deine einzige Sorge sein. Schau im Vertrauen auf zu deinem himmlischen Papa und geh gemeinsam mit ihm durchs Leben an seiner Hand. Und dann, wenn der Heilige Geist zu deinem Herzen spricht, dann sei gehorsam und folg ihm nach. Das ist dein Part als Kind. Der ganze Rest ist Aufgabe vom Papa. Das ist sein Ding, seine Sache. Es wird von den Kindern nicht erwartet, dass sie sich selbst versorgen. Wird von Kindern nicht erwartet, dass sie ihr Leben alleine leben können, dass sie ihren Weg alleine finden, dass sie alles verstehen. Na, darum kümmern sich die Eltern. Das Einzige, was biblisch gesehen von Kindern erwartet wird, von unmündigen Kindern jetzt, das Einzige, warum sie sich sorgen müssen, sehen wir im Kolosser 3,20. Da heißt es, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem. Denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Das ist das Einzige, was verlangt ist. Das Einzige, was Gott von uns verlangt, ist, dass wir ihm vertrauen und dass wir ihm gehorchen. Oder wie es hier mit anderen Worten heißt, wandelt dem Geiste nach. Das ist alles, worum wir uns Sorgen machen müssen. Das ist er. Wir müssen willig sein, uns führen zu lassen. Der Heilige Geist wird uns ertreiben, er wird uns leiten. Oder anders ausgedrückt, das Einzige, worum wir uns Sorgen machen müssen, ist, dass wir Gott lieben. Denn dieses Vertrauen und Gehorchen, das umschreibt ganz gut dieses griechische Wort Agapao, was gebraucht wird, wenn immer von unserer Liebe zu Gott gesprochen wird in der Bibel. Das ist eine Hingabeliebe. Johannes 14 hat Jesus gesagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Das ist ganz natürlich. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Gott hat es so einfach gemacht. Sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist es. Das ist der ganze Deal für dein ganzes Leben. Das ist es. Lebe ein Kind. Lieb deinen himmlischen Papa. Vertraue ihm, gehorche ihm und das ist es. Rest ist seine Verantwortung. Müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Sei dir bewusst, wer du bist. Sagt uns Gott hier, sei dir bewusst, wer du bist. In Christus Jesus. Sitz mit ihm schon im Himmel. Bist ein Kind Gottes. Der Geist selbst zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir wirklich eine geistliche Geburt erlebt haben durch den Geist Gottes, dann werden wir dieses innere Zeugnis haben, dass wir Kinder Gottes sind. Kinder wissen, zu wem sie gehören. Instinktiv. Heiliger Geist zeugt unserem Herzen und auch unser menschlicher Geist zeugt unserem Herzen, dass wir ein Gotteskind sind. Nach dem jüdischen Gesetz war es wichtig, dass es mindestens 2 oder 3 Zeugen sind, die eine Sache bezeugen. Und so haben wir 2 Zeugen, die unserem Herzen bezeugen, dass wir Kinder Gottes sind. Dieses zweifache Zeugnis in unserem Herzen. Vers 17. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Wieder was, was wir in Christus haben. In ihm. Wir sind Miterben mit ihm und wir sind Erben Gottes. Als gläubige Christen sind wir identifiziert. Mit Jesus als unserem geistigen Haupt. Und er ist der Sohn Gottes. Und wir sind in ihm adoptierte Söhne und Töchter Gottes. Und der mit denselben Rechten, wie wir gesehen haben. Auch mit den Verpflichtungen, Jesus nachzuwandeln. Aber Vater behandelt uns so wie ihn, als ob wir selbst Jesus wären. Gott macht keinen Unterschied in diesen Segnungen, die er ausschüttet. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber ich liebe diese Geschichte, weil sie dieses Ausmaß unserer Identifikation mit Jesus so schön illustriert. Diese Geschichte von den beiden Brüdern, die sich in die Schule einschreiben lassen. Und wird gefragt, wann hast du Geburtstag? Und er sagt von mir als 1.5. Und dann mit 6 kommt man in die Schule, was haben wir? 2003, also 97. 1.5.97 und fragt den anderen Bruder, wann hast du Geburtstag? 25.8.1997. Und er kratzt sich am Kopf, der Direktor, und sagt, wie kann das sein? Das geht doch gar nicht. Und die Kinder erklären ihm, naja, wir sind nicht wirklich Brüder. Einer von uns ist adoptiert worden. Welcher denn? Ja, ehrlich gesagt, wir wissen es nicht. Wir haben unseren Papa gefragt und er hat gesagt, ich weiß nicht, ich habe einen von euch adoptiert, aber ich habe euch beide so lieb, dass ich vergessen habe, wen. So macht unser himmlischer Vater keinen Unterschied zwischen den adoptierten Kindern Jesus, zwischen uns und Jesus selbst. Nicht, dass wir Gott sind, nicht, dass wir Jesus werden in dem Sinne. Versteht schon, warum ich rede, worum es hier geht. Aber wir sind identifiziert mit ihm. Sitzen mit ihm im Himmel, haben dieselben Rechte, selbe Autorität, selben Segnungen, selbe Annahme beim Vater wie Jesus selbst. Wir sind positionell in ihm. Und wir werden miterben mit ihm. Oh, ist das nicht toll? Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn es hier heißen würde, ihr werdet Erben von Günther Weber, das wäre nichts Besonderes. Gebrauchtes Auto, alter Computer, paar Bücher, das war's. Wenn wir Erben von Bill Gates wären und Miterben mit Billy Gates Jr., ich weiß nicht, ob es ihn gibt, aber nehmen wir mal an, mit Billy Jr., ja, das wäre schon eine andere Sache. Aber hier, Erben Gottes und Miterben Christi, das schlägt alles. Erben Gottes. Ich bin Erbe von dem, der alles, dem alles gehört. Ist ganz gut, ne? Das gibt uns auch so eine Freiheit, deswegen muss ich nicht mehr selber alles besitzen. alles an mich gammeln, weil ich gehört eh alles meinem Papa und ich bin sein Erbe. Kein Problem. Erben von dem, der alles gehört. Offenbarung 21, wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Das größte Erbe, was wir haben, ist wohl Gott selbst. Dass wir ihn geerbt haben mit Christus, diese Beziehung. Dass wir sagen dürfen, aber Papa. Aber Hebräer 1 heißt es, dass er, Jesus, uns zum Erben aller Dinge gesetzt hat. Hebräer 1, dass wir das Heil erben sollen. Titus 3 spricht vom ewigen Leben, das wir erben. Hebräer 6, dass wir Erben der Verheißung sind. 1. Petrus 3, wir sind Erben der Gnade des Lebens. Hebräer 11, Erbe der Gerechtigkeit. Jakobus 2, Erben des Reiches. Wir sind Erben von Gott selbst. Von allem, was ihm gehört, von allem, was existiert, von allen geistlichen Segnungen, die es gibt. Oh. Aber es sagt uns hier auch, wer Erbe sein wird. Wir sind Erben Gottes, weil wir Mitglied in einer Kirche sind oder getauft sind oder konfirmiert sind oder sonst irgendein äußeres Zeichen durchgemacht haben. Nee. Sag nicht, es ist Erbe der, der religiös ist. Auch nicht, wer sich ehrlich anstrengt. Oder du bist ein Erbe Gottes, wenn du lang genug meditierst oder oft genug wiedergeboren bist. Oder du bist ein Erbe Gottes durch gute Werke, weil du dir es echt verdient hast. Nee, in Lukas 8 kommt dieser Oberste, dieser Reiche zu Jesus und sagt, guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Und Jesus sagt ihm mit anderen Worten, das ist die falsche Frage. Erbe ist nicht was, was man verdienen kann. Erbe hat nichts mit dem zu tun, was du tust, sondern nur mit dem zu tun, was du bist. Wer du bist. Bist du ein Kind Gottes? Und das kannst du nur durch Jesus werden. Indem du ihn persönlich in dein Leben einladest und es annimmst, was er für dich am Kreuz getan hat. Du kannst kein Erbe Gottes sein in dir selbst. Wir können nur Miterben sein mit Christus. Wenn wir wirklich mitleiden, heißt es hier weiter, damit wir auch mitverherrlicht werden. Hier haben wir den dritten Test, ob wir wirklich am richtigen Weg sind. Ob wir wirklich Nachfolger Jesu sind. Erster Test war, sind wir geleitet vom Heiligen Geist? Wandeln wir ihm nach? Zweiter Test war dieses Zeugnis in unserem Herzen, dass wir Kinder Gottes sind. Wie ist der dritte Test, dass wir mitleiden mit Christus? Ist der, den wir nicht so gern haben. Aber trotzdem, wenn wir geleitet sind vom Heiligen Geist, wenn wir Jesus ähnlich sind, wenn wir nach dem Geist wandeln, dann werden wir verfolgt werden um Christi willen. Jesus hat uns hier nicht im Zweifel gelassen. Es ist nicht nur, dass wir alle seine Herrlichkeit miterben, sondern wir erben auch seine Leiden, seine Verfolgungen. Jesus hat gesagt in Johannes 15, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Ist euch sicher schon aufgefallen, die Welt ist nicht beeindruckt, nicht angetan von solchen, die radikal Jesus nachfolgen wollen. Sie sind nicht beeindruckt, fühlen sich überführt, wenn sie eure Heiligkeit sehen. Lachen uns aus, wenn sie unsere Andersheit sehen. Chef ist vielleicht sauer, weil du nicht gewillt bist, am Telefon zu lügen. Klassenkameraden lachen dich aus, weil du in die Gemeinde gehst und Bibel mit dir rumtragst und nicht mit ihnen saufen gehen willst. Vielleicht wirst du sogar Freunde verlieren. Jesus hat gesagt, dass es sogar ganze Familien spalten wird. Leute lachen dich vielleicht aus, weil du nach dem Geist wandelst. Was, du bist über 30 und noch Jungfrau oder Jungmann? Du bist komischer Kauz. Was ist falsch mit dir? verstehen das nicht. In Wahrheit ist es nichts Falsches, es ist überhaupt nicht komisch, es ist heil, was sie beobachten können. Leute sagen, lass mich in Ruhe mit deinem Jesus, wenn wir ihnen von Jesus erzählen wollen und dem, was er für uns getan hat. Und du wirst verspottet werden. Du wirst abgelehnt werden. Vielleicht sogar manche finanzielle Nachteile haben. Vielleicht im Job Nachteile haben, weil du Jesus treu nachfolgst, weil du dich von seinem Geist leiten lässt und dominieren lässt. Aber sei nicht traurig drüber. Soll uns ermutigen. Das ist ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Von John Wesley, diesem berühmten Prediger in England, wurde berichtet, er ist mit dem Pferd von einem Kaff zum nächsten geritten und war so einer der ersten öffentlichen Prediger und ist unheimlich angefeindet worden. Und es gibt so die Geschichte, wo er ein bisschen gezweifelt hat an sich selbst, weil er längere Zeit keine Verfolgung gehabt hat. Dann gibt es so die Geschichte, sie haben irgendeinen Stein auf ihn geworfen oder was, und er hat gesagt, Gott sei Dank. Hat sich gefreut drüber. Und gesagt, hey Mann, ich bin doch noch auf dem richtigen Weg. Das ist normal für uns Christen, dass wir angefeindet werden von der Welt. Wo wir uns Sorgen machen müssen, viel eher ist, wenn wir nie Probleme haben. Das ist wahrscheinlich ein Zeichen, dass du noch nicht als reifer Christ lebst, als verantwortlicher Sohn, als verantwortliche Tochter. Dass du nicht wirklich dem Geist nachwandelst. Wenn wir angefeindet werden, verfolgt werden, wegen Christus. Und hey, die Leiden, die wir erdulden müssen, das ist überhaupt nichts im Vergleich zu dem, was andere Christen erleben, die wirklich mit ihrem Leben bezahlen, die gefoltert werden für ihren Glauben, die zusehen müssen, wie die eigenen Kinder abgeschlachtet werden vor ihren Augen. Das ist nichts, was wir erleben, das ist ein Witz. Wir sind oft viel zu wehleidig. Und Paulus sagt uns im Vers 18, ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Darüber werden wir nächste Woche reden, über die Herrlichkeit. Aber für heute lass uns das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren. Wir sind Söhne Gottes, wir sind Töchter Gottes in Jesus und wir sind seine Erben. Er wird seine Herrlichkeit mit uns teilen. Und wir dürfen sagen, aber, Papa, wir dürfen in dieser intimen Beziehung mit ihm leben. Wir dürfen als Kinder an seiner Hand gehen, im einfachen Vertrauen, einfachen Gehorsam, eingenommen sein von ihm. Und Gott leitet uns ein, gehorsam zu sein, als Kinder, nach dem Geist zu wandeln, hingegeben zu sein. Gott ist es wert. Wir wollen danach trachten, dass wir reife Kinder sind. Reife Mündige, die vom Heiligen Geist dominiert werden. Nicht unmündige Kinder, die Milch notwendig haben und die nicht reif sind. Lass uns beten. Vater, das ist der Wunsch unseres Herzens, dass wir dir Ehre bringen. Und Herr, es ist so wunderbar, wir sind begeistert, dass du uns das in Erinnerung rufst, dass du uns das sagst, dass wir deine Kinder sein dürfen. Dass wir das sind in Jesus. Und danke, dass wir deinen Heiligen Geist in unserem Herzen haben, dass wir in dieser Beziehung leben dürfen mit dir. Dass wir dir so einfach nur nachwandeln müssen. Danke, dass du es so einfach gemacht hast, weil wir sind eh zu blöd, Herr, komplizierte Dinge zu verstehen und überhaupt umzusetzen. Aber Vater, hilf uns, das wirklich im Herzen zu verstehen, wirklich willig zu sein, dir zu vertrauen, dir hingegeben zu sein. Vater, wir wünschen uns, dass diese Frucht des Geistes mehr in unserem Leben sichtbar wird und dass wir nicht nur Christsein spielen, sondern wirklich eine ernste, reale, echte Erfahrung ist, Tag für Tag, Moment für Moment, das Leben in deinem Geist, gestärkt zu werden von dir und zu sehen, wie du uns veränderst, wie du dein Leben durch uns auslebst und wie wir Zeugen sind für dich, wie wir dich ehren. Gott, wir wollen es mehr erfahren in unserem Leben. Mach uns frei von allen diesen falschen Vorstellungen, von Gesetzlichkeit, von falscher Ausrichtung in unserem Leben. wo wir auf Sünde ausgerichtet sind und auf Welt und unser Leben versauen und verschwenden uns selbst. Und lass uns auf dich ausgerichtet sein. Herr, heute Morgen, wo wir zu dir kommen, richt du unsere Herzen auf dich aus. Herr, mach uns ganz neu fasziniert von dir, ganz neu begeistert von dir und dem, was du für uns getan hast. Und präg du unser Leben. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen. Seid ihr hungrig? Wir haben einen Potluck heute. Seid alle herzlich eingeladen, noch da zu bleiben, Gemeinschaft zu haben, miteinander Mittag zu essen. Wenn nicht, wünsche ich euch trotzdem Gottes Segen für den Sonntag, aber versäumt das. Wir wollen jetzt noch ein Lied zum Abschluss singen. Wer Gebet braucht, seid gern willkommen. Wir beten gern für euch. Auch füreinander zu beten, seid auch eingeladen, euch in die verschiedenen Listen einzutragen, hinten, die am Tisch liegen. Putzliste, Geschenke für die Missionare, Thanksgiving. Lasst uns ganz neu mit diesen einfachen Wahrheiten in die nächste Woche gehen, dass wir Kinder Gottes sind. Und nach dem leben, was wir schon sind. Es ist so wichtig. Das verändert alles. Ganze Perspektive. Du bist ein Königskind, bist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Lass uns das nicht vergessen. Der Herr segne euch.